Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Mit diesen Worten aus Psalm 124, Vers 8 grüße ich euch heute Morgen. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe Ich liebe meine Gemeinde. Es funktioniert. Wunderbar. Ich liebe meine Gemeinde. Und ich habe die alle nochmal bewusst aufgelistet, hingegeben, verantwortungsbewusst, begabt, eine betende Gemeinde, heute das Thema verlässlich, eine wachsende Gemeinde, wertschätzend, gastfreundlich, großzügig. All das sind positive Aussagen über eine Gemeinde und es sind alles Aussagen, Attribute, die wir uns, denke ich, alle wünschen. So soll unsere Gemeinde sein, so wünschen wir sie uns. Und wir haben schon die letzten Male festgestellt, es geht darum, dass wir, jeder Einzelne, unseren Beitrag dazu leisten, dass das Realität wird. Ich liebe meine Gemeinde sind, wie gesagt, positive Aussagen. Und es ist immer gut, ein positives Bekenntnis zu machen. Ich liebe meine Gemeinde, sagt auch Jesus Christus. Und das zu wissen, gibt mir noch mehr Motivation, das auch zu sagen. Denn was Jesus sagt, das ist ja absolut im Zentrum des Richtigen. Deshalb können wir alle mit vollem Herzen wirklich sagen, ich liebe meine Gemeinde. Das hat nichts damit zu tun, wie es gefühlsmäßig in mir aussieht, ob ich das gerade fühle, ob mir die Gemeinde jetzt sympathisch ist oder nicht. Einfach dieses Bekenntnis aussprechen, ich liebe meine Gemeinde. Heute das Thema verlässlich. Ja, was ist mit verlässlich gemeint? Was mir als erstes einfiel zu verlässlich, ist ja so ein Wort, was im Sprachgebrauch erst in den letzten Jahren, so ich zumindest, mehr wahrgenommen habe. Und zu verlässlich ist mir zunächst eingefallen, verlässliche Grundschule. Und damit ist ja gemeint, verlässlich in dem Sinne, dass man sein Kind von 8 bis 13 Uhr da verlässlich abgeben und unterbringen kann. Und ist damit verlässlicher Gemeinde gemeint, dass verlässlich hier jeden Sonntag von 10:30 bis 12:30 Gottesdienst ist? Das ist sicherlich einer von vielen Punkten, aber das ist sicherlich nicht das, was im Zentrum wir mit verlässlich in dieser Predigtreihe meinen. Wir wollen lernen, wie immer natürlich aus der Bibel, und wollen uns einen Mann anschauen im Alten Testament und wollen lernen, was es bedeutet, verlässlich zu sein. Der Text steht in Josua 14, Vers 6 bis 14 und es geht um Kaleb. Ganz kurz als Vorgeschichte, das Volk Israel ist hier in dieser Situation direkt unmittelbar vor Einnahme des verheißenen Landes. Und da beginnt unser Text. Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu Josua: Du kennst das Wort, welches der Herr zu Mose meinet und deinetwegen in Kades Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose mich aussandte, um das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Und meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwur Mose an selbigen Tage und sprach: Wenn ich das Land, auf welches dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen zum Erbteil wird ewiglich, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Diese 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel, diese 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherwanderte, und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tage, da Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Streite und zum Aus- und Einziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von welchem der Herr an jedem Tage geredet hat. Denn du hast an jenem Tage gehört, dass die Enakiter daselbst sind große und feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie austreibe, so wie der Herr geredet hat. Und Josua segnete ihn und gab dem Kaleb, dem Jon, Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher ward Hebron dem Kaleb, dem Sohn Jephunnes, dem Kenesiter zum Erbteil bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war. Ich möchte an dieser Stelle zunächst mal das Wort verlässlich ersetzen oder gleichsetzen mit dem Wort treu. Treu ist, hat ja eine bedeutend persönlichere Ebene. Verlässlich ist mehr ein sachliches Wort. Und ich habe so beim Nachdenken festgestellt, dass das Wort treu in manchen Bereichen in unserer Zeit einen etwas negativen Beigeschmack bekommen hat. Treu. Was denkt ihr, wenn ihr denkt, jemand ist treu? In mancher Beziehung denkt man vielleicht, treu, das ist jemand, ach, der ist langweilig. Oder man denkt, treu, ja, treu ist so naiv. Oder noch eine Steigerung, treu doof. Ne? Oder treu ist vielleicht mein Hund. Aber in der Bibel ist das Wort treu absolut, wirklich absolut positiv belegt. Denn treu ist nicht zuletzt eine Eigenschaft Gottes. Wir glauben an einen treuen Gott und es ist sogar in der Offenbarung ein Name Gottes. Jesus wird genannt, der heißt treu und wahrhaftig. Und dementsprechend wollen auch wir dieses Wort treu mit dementsprechendem Respekt heute Morgen belegen und das so sehen. Was ist nun das Geheimnis der treuen Nachfolge von Kaleb? Dazu müssen wir noch mal ein paar Jahre zurückblicken von unserem Bibeltext, worauf auch der Kaleb hier, wovon er erzählt. Vor 45 Jahren hatte damals Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Sie haben auf dem Weg Gott in vielfacher Weise erlebt. Sie haben erlebt, wie der Herr das Volk Israel durch das Rote Meer führte, wie er die Fluten geteilt hat, wie er das Heer des Pharao besiegt hat. Sie haben erlebt, wie Gott sie versorgt hat mit Essen, mit Brot, mit Fleisch. Sie haben erlebt, wie Gott sie versorgt hat, aber auch mit Regeln des Zusammenlebens. All das haben sie erlebt. Und nun stehen sie unmittelbar vor dem Land Kanaan, ein Land, in dem Milch und Honig fließt, ein wunderbares Land, was Gott ihnen verheißen hat, was sie in Besitz nehmen sollten. Und Mose sendet 12 Kundschafter in dieses Land hinein. Sie sollen sich umschauen, wie sieht es aus in dem Land? Wie sind die Leute da? Wie sind die Städte? Wie können wir dieses Land erobern? Und die Kundschafter kommen zurück und 10 von ihnen berichten zunächst realistisch, wahrheitsgemäß. Sie sagen, ja, das Land, das du uns verheißen hast, das Land, das wir gesehen haben, ist sehr gut. Dann kommt aber so ein Allerdings. Dann sagen sie, allerdings gibt es da befestigte Städte, da gibt es Riesen in dem Land und sie machen das Volk. Sie sehen Zweifel und verbreiten negative Gerüchte. Und in dieser Situation sind nur 2 von den 12, die aufstehen und sagen, das ist anders. Und gehen wir mal einen weiter. Weil Kaleb einem verlässlichen, treuen Gott glaubte, der seine Zusagen immer einhält. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Dafür steht beispielhaft dieses Bild mit der Riesentraube, die die Kundschafter aus dem Land Kanaan mitbringen. Das ist auch in der Bibel beschrieben, dass sie eine Riesentraube tragen, die sie nur zu zweit an einer Stange überhaupt bewegen können. So ähnlich wie auf diesem Bild wird das ausgesehen haben. Ich habe erst überlegt, ob ich nochmal so eine ganz normale Traube aus dem Supermarkt mitbringe. Die sind ja meist so ein Kilo vielleicht oder auch anderthalb. Aber dies war wirklich eine Traube, die konnte kein Mann allein tragen. Gottes Verheißungen sind verlässlich und seine Verheißungen, wenn sie in Realität kommen, erleben wir sie noch viel größer, als dass wir sie erahnt haben. Ich glaube, das Volk Israel hat nie daran gedacht, dass dort in dem Land solche Früchte wachsen werden. Das hatten sie vorher noch nie gesehen. Kaleb hatte zunächst ein ungeteiltes Herz für Gott. Wir haben in den Ausgangstext gelesen, er war dem Herrn völlig nachgefolgt. Da steht immer treu, aber für dieses Wort treu kann man auch das Wort völlig einsetzen. Er hatte also ein ungeteiltes Herz für Gott. Josua und Kaleb verbreiteten Hoffnung in dieser Situation, wo die anderen 10 Kundschafter das Volk aufgewiegelt, aufgehetzt haben. Da heißt es im 4. Mose, also der ganze Text mit der Aussendung der Kundschafter steht in 4. Mose 13 und 14, für die, die das zu Hause nachlesen möchten. Und im 4. Mose 13, Vers 30 heißt es, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Und dann nochmal in Kapitel 14, Vers 8, sagen sie nochmal ausdrücklich, das Land ist sehr, sehr gut. Was unterscheidet diese 2 von den anderen 10 Kundschaftern? Sie haben einen Blick für die wirklichen Realitäten. Sie haben einen Blick für die unsichtbaren Realitäten. Und hier begegnet uns ein Vers oder wurde mir ein Vers wichtig, der schon in den letzten Wochen immer wieder in den Gottesdiensten auftauchte. Und ich denke, das ist ein Vers, den Gott besonders in unsere Mitte legen möchte. In 2. Korinther 4, Vers 18, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und Gott möchte uns herausfordern, uns einladen, den Blick auf das Unsichtbare, auf ihn mehr zu setzen. Nicht auf das Sichtbare. Wir haben hier tolle Räume, tolle Möglichkeiten geschaffen als Gemeinde. Wir sind dabei, unsere Strukturen anzupassen, die Kanäle des Segens sozusagen. Aber wir wollen zuallererst danach trachten, einen Blick auf das Sichtbare, auf das Unsichtbare zu haben. Und damit seine Gegenwart sich hier manifestieren kann und er unter uns wirken kann. Das ist unser aller Sehnsucht. Und das kam auch in diesem Lied, was wir eben gesungen haben, übrigens mein Lieblingslied, Lied Nummer 4 aus dem Pfingstjubel, zum Himmel schaue ich empor, wo es heißt, nach dir verlangt mein Herz, zieh mich, Herr Jesus, himmelwärts. Nur so und wirklich nur so, wenn wir diese Ausrichtung haben, wird Geist und Sinn gesund. Nur so wird unser Denken, unser Verstand wirklich gesund, wenn wir unsere Hauptpriorität auf den Herrn setzen. Immer noch unter dem Punkt Hoffnung. Ihre Hoffnung ist in Gott. In Römer 5, Vers 5 heißt es, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Es ist wichtig, in allen Situationen des Lebens unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden und Hoffnung, die in Gott gesetzt ist, wird nicht enttäuschen. Im Neuen Testament gibt es den Ausdruck Helm der Hoffnung in 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Hoffnung als ein Helm. Das heißt, wenn wir Hoffnung haben, ist unser Kopf, ist unser Denken geschützt. Wenn wir keine Hoffnung haben, dann bricht Chaos aus in unserem Denken. Oder wir werden depressiv. Aber wir dürfen immer wieder, wie der Psalmist auch sagt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hoffe auf Gott, heißt es auch da. Hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Also wir dürfen auch immer wieder konkret uns selbst, unsere Seele, unsere negativen Gefühle ansprechen, unsere Seele zurechtweisen. Was betrübst du dich, meine Seele? Bist du unruhig in mir? Hoffe auf Gott. Kaleb tritt mit Entschlossenheit und Demut auf. Die Situation eskaliert ja dann so weit in dem Text, dass das Volk um Josua und Kaleb und auch die anderen Leiter Mose und Aaron steinigen möchte. Und sie wollen einfach eigentlich zurück nach Ägypten, weil sie Angst haben, jetzt in dieses verheißene Land hineinzugehen. Aber Kaleb und Josua sind entschlossen, für ihre Überzeugung sogar zu sterben. Und sie sagen, was mir gefallen hat, der Satz, sie sagen hier in 4. Mose 14, Vers 8, wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Sie sind also demütig, sie sind nicht so, sagen, ja, der Herr wird schon machen, oder sie sind keine Großmäuler, sondern sehr bodenständig und sagen, wenn der Herr Gefallen an uns hat. Sie nehmen sich selbst mit in die Pflicht. Und ich habe so gedacht, wir machen das ja manchmal andersrum. Wir sagen, ja, Herr, wenn du das und das machst, dann würde ich dir ja noch mehr, noch hingegebener dienen. Wir machen uns irgendwo zu Gott, wenn wir so handeln. Ich weiß nicht, vielleicht macht ihr das ja nicht, also ich kenne das von mir zumindest. Man macht das ja auch nicht in öffentlichen Gebeten, dass man so betet. Das macht man ja mehr so im Stillen. Ja, Herr, wenn du das machen würdest, dann würde ich aber so richtig durchstarten. Kennt ihr wohl nicht so, oder? Also ich kenne das von mir zumindest früher. Ja, das Volk war drauf und dran, sie zu steinigen. Und im letzten Moment, und das ist ein Satz, der mich jedes Mal wieder tief berührt, wo es dann heißt, da kam die Herrlichkeit des Herrn. Einfach als Zeichen, dass Gott zu denen, die ihm treu nachfolgen, steht und sie, wenn auch in letzter Sekunde, beschützt, ihr Schutz ist. Ich denke, Kaleb hatte eine Vorstellung von der Furcht des Herrn, was es bedeutet, den Herrn zu fürchten. Das hat nichts mit Angst zu tun, sondern das hat mit Ehrfurcht zu tun. Es hat damit zu tun, im richtigen Verhältnis zu sein, Schöpfer und Geschöpf, dass ich ihm die Ehre gebe. Kaleb hatte Wegbegleiter und Vorbilder. Heute würde man vielleicht sagen, Coaches und Mentoren oder so. Aber ich weiß gar nicht, ob das in der Gemeinde immer so angebracht ist, diese Ausdrücke aus der Arbeitswelt so zu übernehmen, weil wir wollen in unserer Gemeinde keine Dienstbeziehungen. Wir wollen echte Freundschaften, wir wollen echte Beziehungen. Er hatte Wegbegleiter und Vorbilder. Wegbegleiter war auf jeden Fall Josua, soweit man das dem Text entnehmen kann. Die tauchen immer wieder zusammen auf, die beiden. Und ich denke, Vorbilder waren Mose und Aaron. Josua war ja Moses Nachfolger. Und ich denke, sie hatten da auch einen engeren Kontakt, vielleicht auch einen engeren Kontakt als die anderen 10 Kundschafter. Vielleicht ist da ein kleines Geheimnis auch drin, dass sie so positiv berichteten. Wenn wir zurück zum Ausgangstext gehen, den wir gelesen haben, da wird Kaleb 3-mal treu genannt. Einmal sagt er das selbst von sich, dass er dem Herrn treu nachgefolgt ist. Dann wird Mose zitiert, der das über ihn sagt. Und dann sagt es nochmal Josua über ihn. Von drei Personen wird das ausgesagt. Er ist verlässlich. Und nur diese beiden, Josua und Kaleb, kamen von den 12 Kundschaftern ins verheißene Land. Das Volk irrte ja dann 40 Jahre in der Wüste herum. Und nur diese beiden und eine komplette Generation wartete Gott ab, weil sie ihm nicht vertraut hatten. Und nur Josua und Kaleb erreichten von diesen 12 Kundschaftern das verheißene Land. Und was wir in dem Text gelesen haben, dass der Kaleb ja fit war bis ins hohe Alter. Mit 85 war der noch topfit. Und ich denke, wir haben ja jetzt nur diese eine Berichterstattung und dann 45 Jahre später. Aber was alles dazwischen liegt, da gab es sicher viele Situationen, wo Kaleb immer wieder aufgetreten ist und Mut gemacht hat, wo er Hoffnung verbreitet hat, wo er immer wieder auf Gott hingewiesen hat und immer wieder dazu ermutigt hat, setzt euer Vertrauen in Gott. Ja, nun kann mancher vielleicht sagen, es ist ja alles schön und gut. Der Kaleb war vielleicht so ein treuer Typ irgendwie, aber ich bin eben nicht so gestrickt. Ich bin mehr so ein Spontaner oder wie auch immer. Aber zunächst einmal, wenn wir uns den Namen Kaleb angucken, der bedeutet der Bissige, der Abwehrende. Und damit verbinde ich jetzt nicht in erster Linie Treue und Beständigkeit. Der Bissige, der Abwehrende ist vielleicht auch etwas, was über ihn ausgesagt war, vielleicht auch eine Negativaussage, die Gott dann ins Positive verkehrt hat. Verlässlichkeit ist eine Verheißung, die uns allen gilt. In Galater 5, Vers 22 heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und diese Verheißung gilt allen, die mit Jesus unterwegs sind. Gilt allen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Gilt allen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Da lässt der Heilige Geist die Frucht des Geistes wachsen. Und ein Teil dieser Frucht ist Treue und ist Verlässlichkeit. Also wer länger mit Jesus unterwegs ist, bei dem sollte sich das zeigen, Verlässlichkeit. Und wir haben den Trost, selbst wenn wir untreu sind, ist er treu. Jedes Mal, wenn ich von Kaleb lese, dann denke ich an einen Mann unserer Gemeindegeschichte. Das ist Paul Gilewski. Paul Gilewski war Mitbegründer der Gemeinde im Jahr 1947. Er war über 40 Jahre Ältester der Gemeinde und die restlichen Jahre war er Ehrenältester. Er war immer da, eigentlich wenn man zum Gottesdienst, zur Versammlung kam, Paul Gilewski war immer da. Er saß so vorne rechts da immer, weiß ich noch genau, er war immer da. Er war konstant im Gebet, es gab eigentlich keine Versammlung, wo man ihn nicht hörte in der Gebetszeit. Er setzte seine Hoffnung auf den Herrn. Er hatte stets ein Herz für die jungen Leute, für die nachfolgende, für die nächste Generation. Das ist mir noch hängen geblieben, auf jeden Fall. Er war ein bescheidener, ein einfacher Mann mit trockenem Humor. Und als 1989 circa 25 Mitglieder die Gemeinde verließen und eine eigene Gemeinde gründeten und somit gut ein Drittel der Mitglieder nicht mehr da war und mindestens zwei Drittel der leitenden Mitarbeiter weg waren, da kam die Gemeinde, die Freie Christengemeinde, in eine schwere Krise. Lass uns das einfach mal vorstellen, wie das wäre, wenn jetzt ein Drittel unserer Gemeindeglieder weg wäre, wenn hier zwei Drittel der Leiterschaft weg sind. Und es machte sich Resignation breit, Enttäuschung machte sich breit. Und Paul Gillespie, der eigentlich da schon im Ruhestand war, mit fast 80 Jahren verbreitete Hoffnung. Er trat mit Entschlossenheit auf und Gott schenkte ihm noch einmal so einen kristallklaren geistlichen Durchblick und Weisheit, was mich damals, als ich damals Jungältester, tief beeindruckt hat. Und er war auch in den Jahren danach, mit weit über 80, stellte er sich immer wieder mit seiner Geige einfach zum Lobpreisteam dazu. Fantastisch. Und das ist kein Verklären jetzt eines ehemaligen Leiters hier oder so, das sind Fakten. Sicherlich war er auch ein Mensch mit Fehlern und Schwächen, wie wir alle. Aber das eben genannte sind alles Fakten. Und er hatte noch etwas. Als ich ihn das letzte Mal besuchte, quasi an seinem Sterbebett, und ich versuchte, ihm noch so ein Vermächtnis zu entlocken, und ich fragte ihm, ja, was ist noch so auf deinem Herzen für die Gemeinde? Da sagte er nur, Gemeinde muss weitergehen. Das darf mit mir nichts zu tun haben. Er nahm sich nicht so wichtig. Und ich denke, das gilt auch uns. Auch wir sollten uns nicht so wichtig nehmen. Es muss nicht in der Gemeinde alles so laufen, wie das nach meiner Meinung laufen müsste. Es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen und Erkenntnisse zu verschiedenen Schriftstellen auch. Und die dürfen wir auch haben. Jeder sei seiner Meinung gewiss, heißt es in Römer 14, Vers 5. Und wir dürfen diese Meinung auch verkünden, wir dürfen sie austauschen, wir dürfen darüber diskutieren. Aber nehmen wir uns doch nicht so wichtig. Es muss nicht alles nach meiner Nase laufen hier. Und so gibt es viele Kalebs, wenn ich sie mal so nennen darf, Leute, die verlässlich sind bis heute. Leute, die ihre Hoffnung immer wieder neu auf Gott setzen und immer wieder neu auf ihn harren und daraus Kraft und Segen empfangen. Hier möchte ich zuallererst alle Leute nennen, die die ganzen Jahre über sich im Gebet eingesetzt haben und dafür gesorgt haben, dass diese Gemeinde durch alle ihre Klippen geschifft wurde, wenn ich es mal so sagen darf. Die im Gebet immer wieder die Herausforderung angenommen haben und ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben und immer wieder ihre geistlichen Augen geöffnet haben für das Unsichtbare. Ich möchte als nächstes nennen die Ehen und Familien, wo viele Geschwister treu ihrer Berufung als Ehefrau, Ehemann, als Vater, Mutter nachgekommen sind. Immer im Vertrauen auf Gott, die Ehe geführt, im Vertrauen auf Gott die Kinder erzogen. Und dieses Vertrauen, dieses Bekenntnis zu Gott dürfen wir immer wieder erneuern, auch gerade als Familien. In Josua 24, Vers 15 sagt Josua: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist ein positives Bekenntnis. Das sollten wir als Familien, und ich spreche jetzt speziell auch die Väter an, immer wieder festmachen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Viele Kalebs in Kleingruppen, in Zweierschaften, in Hauskreisen. Und da möchte ich auch ermutigen, immer wieder die erste Priorität auf Jesus zu setzen. Wenn wir zusammenkommen, lasst uns zuallererst ihn suchen. Aber auch alle in allen Dienstgruppen, sei es im Büchertisch, sei es im Kaffeeteam, sei es im Kinderdienst, wo wir meist hier im Gottesdienst gar nicht so viel von wahrnehmen, was da an Treue im Dienst, an Aufopferung passiert, in den hinteren Räumen, im Umgang mit den Kindern. Überall sind diese Kalebs zu finden unter uns. Und ohne diese Kalebs wird es unsere Gemeinde nicht geben. Wir wollen eine Gemeinde sein, die verlässlich für ihre Werte steht, die verlässlich in ihren Werten ist. Verlässlich in der Verkündigung. Und ich denke, das steht außer Frage. Das Zentrum unserer Verkündigung ist und bleibt das Kreuz. Das schöne neue Kreuz, das wir hängen haben. Es sollte uns immer wieder, vor allem im Innern, berühren. Immer wieder darauf hinweisen, da ist Jesus für mich gestorben. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht nur schön finden hier, da hängt jetzt so ein schönes Kreuz, auch gut gelungen, passt gut zu den Proportionen des Raumes. Aber wir wollen immer wieder danach trachten, dass uns der Anblick des Kreuzes, dass er uns innerlich bewegt. Da ist Jesus, mein Herr, für mich gestorben. Da ist der Tod bezwungen worden an diesem Ort. Da ist die Möglichkeit für jeden, absolut für jeden, zu Gott, zum Vater zu kommen. Aber auch eine Gemeinde, die für ethisch-moralische Werte steht. Da lese ich aus 1. Timotheus 3, Vers 15, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde wird Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit genannt. Wir wollen positiv für die Werte der Bibel einstehen. Wir wollen dies nicht gesetzlich tun, in eine Gesetzlichkeit verfallen. Wir wollen nicht pharisäerhaft werden. Wir wollen nicht einander beurteilen und schon gar nicht einander verurteilen. Aber wir wollen einstehen für die guten Werte Gottes, die absolut die allerbesten sind, weil sie vom Schöpfer des Universums, vom Schöpfer der Menschen stammen. Reinhold Olonska, unser Altpräses vom BFP, mittlerweile auch schon weit in den 80ern, sagte mir einmal vor vielen Jahren zu dem Thema, du musst den geraden Stab daneben legen. Er wollte mir damit sagen, es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Dinge anprangere oder anklage, sondern meine Aufgabe ist es, gerade zu leben, den geraden Stab daneben zu legen, sodass man überhaupt sieht, was krumm ist. Manchmal ist ein Stab ja nur ganz leicht gekrümmt und man kann das auf den ersten Blick gar nicht sehen. Aber wenn ich dann den geraden Stab daneben lege, dann sehe ich, so müsste es eigentlich sein und so ist es. Da ist irgendwas nicht so wie gedacht. Lasst uns positiv zu unseren Werten stehen, in der Gewissheit, wir haben das absolute Zukunftsmodell, was Zusammenleben angeht. Es ist ja in unserer Gesellschaft viel im Umbruch und viel ist am Bröckeln, gerade an ethisch-moralischen Werten. Das ist ja zum Teil wirklich extrem. Aber lasst uns positiv für unsere Werte einstehen und ein positives Beispiel geben. Ja, ich liebe meine Gemeinde verlässlich. Was heißt das konkret? Für mich ist immer wichtig, so am Ende so einer Predigt dann zu wissen, was muss ich jetzt machen? Wie wird es konkreter? Wie werde ich denn nun verlässlicher? Und ich habe hier nur ein ganz paar Tipps oder wie man es auch immer nennen soll. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr, aber einfach zur persönlichen Umsetzung. Den Tag mit Gott beginnen. Eine ganz einfache Sache und eigentlich wahrscheinlich auch jedem klar. Und mir wurde es nochmal ganz neu bewusst, Anfang des Jahres, als im Januar, es ist ja eigentlich fast bis jetzt, dass das Wetter so mies war, so trübe. Und irgendwann im Januar, ich wachte morgens auf und so der erste Gedanke, oh, nicht schon wieder so ein trüber Tag. Und das ging ein paar Tage so und irgendwann dachte ich, nee, irgendwie, irgendwas ist doch hier falsch. Und da habe ich gedacht, ja, ich setze mal Gottes Wahrheit dagegen. Und habe ab dann, bis heute mache ich das, sage ich, und das ist der erste Gedanke, wenn ich aufwache, sage ich mir das selbst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Da hat so ein Tag erstmal schon mal eine ganz andere Basis, eine andere Grundlage. Das ist nicht so ein Tag, in dem ich jetzt irgendwie reinschlitter und mir gleich eine ganze Liste von Dingen vor Augen kommt, die ich jetzt machen möchte, sondern erstmal stelle ich klar, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich muss sagen, das hat positive Auswirkungen. Das hat Auswirkungen. Ihr könnt das ruhig zum Nachmachen empfehlen. So beginnen und dann beim Frühstück oder nach dem Frühstück weitermachen und in der Bibel lesen. Nur so kann Gott uns unser Herz prägen. Und ohne diese Bibellese hätte ich nie über Kaleb nachgedacht zum Beispiel und wäre nie zu diesen Gedanken gekommen hier. Und ich habe ja schon mehrfach früher angepriesen, so einen Bibelleseplan. Da ist jetzt mal wieder die kleine Werbeunterbrechung für den Bibelleseplan. Bei diesen, den ich benutze, kommt man in 2 Jahren durch die Bibel. Man hat jeden Tag etwa 1 bis 2 Kapitel zu lesen. Und das ist gut zu schaffen. Das ist wirklich für jeden zu schaffen. Dieter liest diesen Plan auch nach diesem Plan. Und wir sind jetzt so in der 3. Runde, also beim 3. Mal die Bibel durchlesen. Dieter, willst du ganz kurz in einer Minute mal was dazu sagen, was so deine Erfahrungen damit sind?
Ja, also ich habe auch sofort vorhin gedacht, das hat er vor ein paar Wochen gelesen, das mit dem Kaleb. Was bei mir nämlich hängen geblieben war, war auch diese Aussage, dass er mit 85 sagt, ich bin noch genauso fit und wie mit 40. Und ich bin jetzt auch schon eine Weile über 40 und dachte mir, das wünsche ich mir auch. Und was mich begeistert hat, ich mache das jetzt auch im 6. Jahr und Armin und ich haben uns öfter mal darüber ausgetauscht, wie uns das so geht mit diesem Bibelleseplan. Für mich ist das echt eine absolute Hilfe, morgens dann diese 1-2 Kapitel zu lesen. Und ich habe es jetzt so gemacht, was ich da als eine willkommene Möglichkeit gesehen habe. Ich lese jedes Mal eine andere Bibelübersetzung. Jetzt habe ich mittlerweile die 3. von meinen Bibelübersetzungen, die zu Hause so rumstehen, durch und denke jedes Mal, wenn ich einen bestimmten Text lese, das hast du ja noch nie gelesen, weil ich es jetzt im alten Luther lese und davor hatte ich Elberfelder und dann Hoffnung für alle. Und das begeistert mich total, mich auf diese Weise ganz frisch, neu immer mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und ja, was mich also auch begeistert ist, dass wenn man mit dem einen oder anderen mal ins Gespräch kommt, der das auch liest, dass man eben die gleichen Sachen gelesen hat. Und also mich baut das total auf, muss ich so sagen.
Ja, vielen Dank. Ja, noch weitere Tipps und so einen Plan kann man bei mir auch bekommen nach dem Gottesdienst. Und weitere Tipps dazu, wie man da auch dranbleibt und durchhält, kann ich dann auch noch mit auf den Weg geben. Dritter Tipp, es geht nur gemeinsam. Christsein, beständiges Christsein geht nur in Gemeinschaft. Deshalb die Empfehlung, sich ein oder 2 Leute zu suchen, mit denen man sich regelmäßig trifft, sich austauscht, tiefen Austausch hat, tief ins Gebet geht, aber auch im Hauskreis einen Raum hat, wo wir uns austauschen können und wo wir auch Korrektur annehmen können. Und wir sollten regelmäßig die Versammlungen besuchen. Das betrifft natürlich jetzt also nicht euch, die ihr hier seid, sondern die auf den leeren Plätzen sitzen. In Hebräer 10, Vers 24 heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Also ich frage mich manchmal, was kann es Besseres geben, als sonntags morgens hier zum Gottesdienst zu gehen? Also da für mich kommt da kein Frühstück oder sonst was oder lange im Bett liegen oder was immer der Grund sein kann, ich weiß es ja nicht, kann mich da nicht von abhalten. Im Gegenteil, ich liebe es, hierher zu kommen, Gott zu begegnen und euch zu begegnen. Schön, Ernie. Und ich denke, jeder, der das nicht tut, einfach regelmäßig dabei ist und so auch am Ball ist, mit teilnimmt an den Geschehnissen, am Herzschlag der Gemeinde sozusagen, der beraubt sich schlichtweg selbst. Wenn wir nicht in den Wegen Gottes gehen, wie er es gedacht hat, dann berauben wir uns schon erst selbst. Wir graben uns selbst den Segen ab. Und ich denke, die wichtigste Aussage, die wir tun können in Bezug auf unsere Gemeinschaft mit Gott, aber auch in Bezug auf unsere Gemeinschaft untereinander, ist schlichtweg das Wort oder die Worte, ja, ich will. Bezug auf Jesus, ja, ich will mit dir leben, ich will mit dir gehen, aber auch in Bezug auf unsere Geschwister hier in der Gemeinde, ja, ich will den Weg mit dir gehen, gemeinsam. Und ja, ich will dir immer wieder vergeben und immer wieder aufeinander zugehen. Und als letzter und eigentlich Tipp, der aber eigentlich als Überschrift steht, lasst uns den Herrn suchen, auf ihn harren. Die auf ihn harren, kriegen neue Kraft und fahren auf mit Flügeln wie Adler, wie es in Jesaja heißt, und kriegen neue Kraft. Und nur so, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, können wir immer wieder in die Adlerperspektive aufsteigen und unser Leben, unsere Umstände aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und es ist eine Lüge, dass das anstrengend oder stressig wird, dass das bedeutet, dass ich da noch mehr machen muss. Im Gegenteil, je näher ich Gott komme, desto entspannter wird mein Leben. Da bin ich tief von überzeugt und das ist auch Erfahrung. Wir wollen verlässlicher werden als Gemeinde, indem wir uns voll und ganz auf Gott verlassen und unsere Hoffnung in ihn setzen. Denn unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.